Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Willkommen im 5-to-9 Club. Eigentlich wollte er Chirurg werden, doch das Abi hat nicht gereicht. Nach einem Wirtschaftsstudium schrieb er dann mit nur 19 Jahren seinen ersten Gesellschaftsvertrag auf einen Bierdeckel. Heute ist Fabian Schmidt mehrfacher Gründer und Investor. Mit einem seiner Unternehmen entwickelt er Software für autonome Systeme und bringt mit Honest einen natürlichen Koffeindrink auf den Markt. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum man nicht alles totplanen sollte, wie wichtig das offene Feedback von Kundinnen für die erste Validierung ist und wie man Investoren überzeugt. Dabei sprechen wir auch darüber, warum Passion wichtiger ist als ein perfekter Businessplan. Alles in allem eine Folge über Unternehmertum, Selbstzweifel, gesellschaftliche Verantwortung und über den Drive, sich immer wieder neu zu erfinden. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen im 5-to-9 Club, lieber Fabian.
Servus, hi, danke für die Einladung.
Ja, Fabian, auch von meiner Seite herzlich willkommen im 5-to-9 Club. Schön, dass du da bist. Stell uns unseren HörerInnen doch dich einmal selber vor in ein paar Worten.
Ja, kann ich gerne machen. Servus, ich bin Fabian, ich bin 26 Jahre alt oder 26 Jahre jung. Ich bin, seit ich 19 bin, eigentlich Unternehmer und habe über die letzten paar Jahre ganz viele tolle Erfahrungen machen dürfen im Bereich Unternehmertum und genau, bin sozusagen heute da, um die so ein bisschen zu teilen.
Ja, super erstmal, dass du da auch Insights teilen willst und dazu bereit bist, sehr, sehr cool. Meine allererste Frage wäre, wie kommt man dazu mit so jungen Jahren? Also ich finde, 19 und 26 ist beides jung, by the way.
Ja.
Ist Unternehmertum zu rutschen, sage ich jetzt mal, und sich da selbstständig zu machen, beziehungsweise wie du auch schon mehrere Unternehmen gegründet zu haben?
Ja, man muss ja so ein bisschen die Vorgeschichte verstehen, weil eigentlich war es für mich auch gar nicht geplant, in die Wirtschaft zu gehen, sondern ich wollte eigentlich immer in die Medizin gehen. Und wie das bei einem deutschen Abitur so ist, hat das mit dem Abi nicht ganz für Medizin gereicht. Und ich wollte eigentlich immer Chirurg werden. Und als ich dann gemerkt habe, Medizinstudium klappt vielleicht doch nicht, das ist was ich noch irgendwie spannend finde. Und da mein Vater selber auch selbstständig ist, dachte ich mir so, ja komm, machst du irgendwas mit Wirtschaft, gehst hinterher in die Beratung, machst Big Four und wirst dann hoffentlich mit 30 Partner. Hat dann nicht so ganz funktioniert. Und ich bin dann tatsächlich auch, wie das Leben halt so ist, über den ein oder anderen Umstand eigentlich in die Selbstständigkeit geraten, weil ich im Studium meinen damaligen Mitgründer kennengelernt habe in unserer ersten Woche. Und er hatte damals schon mal eine Firma gegründet, schon im Abitur. Und ich fand das irgendwie total spannend, was er da so erzählt hat. Und im Rahmen des Studiums, also wir haben beide Management studiert, war es dann halt eben so, dass wir ein Pflichtpraktikum eigentlich machen mussten. Und wir haben beide bei diesem Pflichtpraktikum, das war so Mitte 2019, beide keinen guten Platz gefunden, wo wir halt gesagt haben, okay, da bekommt man genug Geld, um vielleicht mal eine Dreiviertelstunde mit dem Auto nach zum Beispiel Düsseldorf zu fahren. Und dann haben wir irgendwann abends bei ihm in der WG quasi gesessen und haben dann überlegt, was wir denn jetzt beide daraus machen. Und wie das halt so ist, kam dann, ich weiß gar nicht mehr, ob es sein oder meine Idee war, so diese Schnapsidee, lass uns doch mal einfach selbstständig machen mit irgendwas. Und dann haben wir halt wirklich so überlegt, so was können wir beide eigentlich aus vorherigen Erfahrungen? Und er hatte ja noch diese andere Firma. Und dann sind wir halt irgendwann bei Suchmaschinenoptimierung stehen geblieben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir können es einfach mal probieren. Im Rahmen des Pflichtpraktikums ist auch erlaubt, sich stattdessen selbstständig zu machen. Ja, und dann haben wir auf so einem Bierdeckel bei ihm in der WG einen Gesellschaftervertrag geschrieben. Ich bin nächsten Morgens zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, ich mache mich selbstständig. Und 3 Tage später waren wir bei der Stadt und haben Gewerbe angemeldet. Ja, und so kam das halt irgendwie durch Umwege und wie das Leben halt so ist.
Was haben die Eltern dazu gesagt?
Also dadurch, dass mein Vater selber natürlich auch selbstständig ist, war er offener und empfänglicher dafür als meine Mutter, weil man muss dazu sagen, ich habe privat studiert, das kostet natürlich dann noch Geld und dann will man ja auch, dass die Kinder was Ordentliches und was Gescheites machen. Und zu dem Zeitpunkt muss man auch dazu sagen, war das Thema Suchmaschinenoptimierung, also pre-Covid, noch gar nicht so sehr verankert bei allen Leuten. Das heißt, ich muss auch erstmal erklären, was es überhaupt ist. Und mein Vater ist selber in einer Branche mit Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, die ja eher oldschool ist. Das heißt, er hatte auch nicht so viel Ahnung davon. Ja, und deswegen waren sie nicht so begeistert, aber es war zumindest so, dass sie mir keinen Stein in den Weg gelegt haben, was am Anfang auf jeden Fall sehr dankbar ist, weil das ja dann in Deutschland automatisch funktioniert oder passiert, sagen wir es mal so. Ja. Ne.
Genau, Fabian, ich wollte nochmal direkt einsteigen. Du hast ja gesagt, ihr habt euch dann einfach mal so selbstständig gemacht, aber wie habt ihr denn, um das zu verstehen, also habt ihr euch dann erstmal noch weitergebildet oder habt ihr einfach während des Prozesses euch das selber dann halt doch vermehrt beigebracht, um das halt dann auch anbieten zu können? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also es war so eine Mischung aus bereits bestehenden Vorwissen und sozusagen Fort- und Weiterbildung. Also Suchmaschinenoptimierung zu dem Zeitpunkt hatten wir quasi vorher in so Art Werkstudentenjobs halt auch schon mal gemacht. Und SEO ist ja auch was man eigentlich, oder damals zumindest, sich relativ gut halt über YouTube-Videos und Co. halt selber beibringen konnte. Und wir hatten dann einfach überlegt, ob wir sozusagen so ein Grundgerüst einer Dienstleistung sozusagen aufbauen können. Und waren dann bei so einer SEO-Konzeptionierung stehen geblieben, die halt relativ basic ist für den Anfang, wo man einfach zu einem Mittelständler hingehen würde und sagen würde, wir schreiben dir mal ein Konzept, wie du Suchmaschinenoptimierung einsetzen könntest bei dir. Und dafür hat quasi das Vorwissen gereicht. Und wir haben dann hinterher das Dienstleistungsportfolio nach sozusagen Weiterbildung ergänzt, dieses Konzept sozusagen auch umzusetzen in dem Unternehmen. Also die Blogbeiträge zu schreiben, Copy zu schreiben, Keyword-Analysen zu machen, solche Sachen. Und ja, hinten raus war dann halt auch viel einfach so Learning by Doing. Also man hat einem Kunden was verkauft, wo man wusste, das ist spannend für den Kunden. So ganz wusste man vielleicht selber noch nicht, wie man es umsetzt, aber wir haben es dann halt uns halt selber beigebracht, natürlich auch teuer für bezahlt, das eine oder andere Mal. Aber ja, das war so ein Mix and Match manchmal.
Ja, stark durchgezogen, würde ich sagen.
Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger, ja. Also es war eine spannende Zeit. Ich kann auf jeden Fall nicht empfehlen, mit so wenig Vorbereitung sich selbstständig zu machen. Das sage ich allen immer, die mich auch fragen. Und es war halt wirklich, also es war tatsächlich halt aus so einer Schnapsidee heraus entstanden und wir sind beide eigentlich sehr selbstbewusste Typen. Deswegen haben wir es, glaube ich, auch gemacht letztendlich, weil wir uns dachten, okay, irgendwie so finden wir es schon raus, ob es klappt oder halt nicht. Und bei der GbR, die kann man ja auch relativ zügig wieder abmelden. Das heißt, selbst wenn es dann irgendwie nicht geklappt hätte, gut, dann hätte man halt in den sauren Apfel gebissen. So.
Ja. Wie ist das dann so verlaufen? Also jetzt noch gerade, um dabei zu bleiben, macht ihr das jetzt immer noch oder ist das immer noch ein Unternehmen oder also wie ist es dann weitergegangen?
Also wir haben über ja so 3 bis 4 Jahre ungefähr dieses Dienstleistungsportfolio erweitert und hatten dann hinterher eigentlich war immer das Thema, dass wir so eine 360-Grad-Unternehmensberatung gemacht haben. Das Ziel war sozusagen, ein mittelständisches Unternehmen zu nehmen, was quasi noch gar keine digitale Expertise hat und dahin zu bringen, dass sie sozusagen eine gute Website haben, suchmaschinenoptimiert sind, Social Media verstehen, also sowohl intern als auch in der Kommunikation nach außen, Employer Branding zu machen, Ad-Kampagnen via Google, Meta und Co. Und ein zweiter Teil, der hinten sozusagen dann noch kam, war das ganze Thema Venturing. Also wie kann ich als größeres Unternehmen sozusagen dafür sorgen, dass ich Startups entweder aus dem Konzern heraus entwickle und baue oder wie kann ich sozusagen diese kleinen Schnellboote, wie man immer so schön sagt, in einem Konzern entwickeln, die vielleicht neue Produkte an den Markt bringen, schnell vertesten und dann sagen, okay, das geht gut, das geht nicht gut, das stellen wir ein, das lassen wir weiterlaufen. Genau, das haben wir über 4 Jahre gemacht. Ich bin dann irgendwann in die USA gezogen für mein Masterstudium und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich zu meinem Geschäftspartner damals gesagt habe, dass für mich dieses Kapitel halt auch rum ist, weil Unternehmensberatung bei uns immer sehr, sehr viel dabei geblieben ist, nur zu konzeptionieren und strategisch vorzuschlagen. Das Umsetzen machen dann immer viele andere und ich habe dann über ein paar andere Projekte, die halt so nebenbei gelaufen sind, halt für mich einfach identifiziert, dass ich lieber umsetze und mache und auch lieber zum Beispiel was mit Produkten machen möchte, als jetzt so klassische Unternehmensberatung. Da habe ich dann halt nicht mehr so für gebrannt. Genau, und der Geschäftspartner hat es dann noch für ein Jahr weitergemacht. Und dann haben wir die Firma Bauch abgemeldet. Dann war das Kapitel sozusagen für uns auch durch. Genau.
Aber würdest du sagen, so rückblickend betrachtet, das finde ich eigentlich ganz spannend, dass du heute an diesem Punkt bist, wo du jetzt gerade steckst, weil ihr damals den Mut hattet, auch euch da selbstständig zu machen?
volles Rohr. Also die Person, die ich jetzt bin, gäbe es ohne das auf jeden Fall nicht, weil ich dann wahrscheinlich wirklich in die irgendwie Consulting, also Konzern-Consulting-Branche gegangen wäre oder irgendwas anderes gemacht hätte. Und für mich war es nicht nur auf der so, ich sag mal, beruflichen Ebene super wichtig, sondern natürlich auch auf der Persönlichkeitsentwicklung. Also die Dinge, die man ja in der Selbstständigkeit, gerade wenn man super jung ist, lernt, das sind Sachen, die lernt man in keinem Studium und die lernt man normalerweise auch nicht in einem, Konzernjob, bis man vielleicht irgendwo im mittleren Management angelangt ist. Ja, und das ist, glaube ich, für mich schon ein enorm wichtiger Zeitraum meines Lebens gewesen. Und ich würde sicherlich jetzt auch nicht die Sachen machen, die ich jetzt mache, ohne das. Ja.
Stark. Ich überlege gerade, ob man da jetzt noch so ein klassisches Learning draus ziehen könnte und sagen könnte, manchmal einfach mutig sein und den Schritt wagen, ohne drüber nachzudenken. Auf der anderen Seite hast du eben selber gesagt, eigentlich würdest du das nicht empfehlen. Wie würdest du das denn?
Also ich habe da so ein bisschen so zwei Gedanken zu, weil gerade in letzter Zeit höre ich sehr, sehr viel auch von jüngeren Menschen, sie überlegen, sich selbstständig zu machen, aber viele machen diesen finalen Schritt dahin ja eigentlich dann nicht. So, also sie überlegen und überlegen und überlegen. Und ich habe immer das Gefühl, das liegt häufig daran, dass wir so ein bisschen kulturell dazu hinerzogen werden, immer nur zu planen, zu planen, zu planen. Und in meinem Umkreis sehe ich das immer, dass viele einfach sehr, sehr viel drüber nachdenken. Und deswegen war es für mich damals gut, dass wir einfach gemacht haben. So wenig Vorbereitung würde ich auch nicht machen. Aber ich glaube, ein Learning, was aus meiner Perspektive für jeden gilt, der gründet, ist, sich irgendwie eine Deadline zu setzen, wo man diesen Planungsprozess einfach abschließt und dann ins Doing geht, weil man sonst niemals da rauskommt, wenn man sich das nicht explizit vornimmt. Und am Ende des Tages, es wird nie ein perfektes Produkt geben, was man am Anfang an den Markt bringt. Es wird immer weiterentwickelt werden, genauso wie bei einer Dienstleistung. Und weiß ich nicht, wenn es daran scheitert, dass die Website nicht ordentlich aussieht, ja, meine Güte, sieht die Website halt nicht ordentlich aus, aber du musst halt mit dem, was du machen willst, einfach mal rausgehen und halt schauen, weil es kann ja auch passieren, dass letztendlich der Markt dann hinterher sagt, so, das habe ich kann ich nicht verwenden, so, und dann ist ja besser, ich sag mal, 3 Wochen zu planen und dann einfach mal rauszugehen, anstatt 6 Monate zu planen, rauszugehen und dann zu merken, ja, scheiße, das will keiner. Oder ich muss vielleicht nochmal das Framing irgendwie bearbeiten. So, das wäre, glaube ich, ein Learning von mir.
Also ein bisschen auch so ein Trial-and-Error-Prinzip, ne?
Ja, also man muss sich halt trauen, dass es halt nicht funktioniert. Und ich glaube, dass das halt einfach viele auch abhält. Dieses Rausgehen und einfach mal schauen, ob es halt geht. Und wie gesagt, halt diese Planungsphase halt nicht zu lang laufen zu lassen. So, es ist gut, sich vorzubereiten. Und es ist wichtig auch, jetzt zum Beispiel im Dienstleistungsbereich, ein klares Offering irgendwo zu haben und zu verstehen, was der Painpoint vielleicht von dem Kunden ist. Aber ich muss jetzt nicht mir 200 unterschiedliche Competitor in der Area anschauen, nur um mein eigenes Offering irgendwie perfekt zu gestalten. Ja, also irgendwo gibt es halt Pareto-Prinzip, kennt ihr sicherlich auch, so 80-20, mit den 80% reicht es manchmal auch, rauszugehen und die anderen 20% kommen dann irgendwann noch.
Ja. Ja, definitiv. Ich glaube, das eine Ding ist ja auch, wie du schon gesagt hast, das immer nur alles tot zu planen. Also ich war früher auch so jemand oder bin es vielleicht zum Teil auch noch. Und das andere Ding ist ja auch, was dazugehört, finde ich, dass man oder dass viele oder so habe ich es halt auch früher oft gemacht, dass man denkt, man braucht so die eine Idee. Aber die, also es gibt ja gefühlt schon alles da draußen. Es kann bestimmt noch irgendwas geben, was es noch nicht gibt. Aber ich glaube, das ist auch was viele aufhält und die dann sagen, ey, ich habe aber noch nicht die Idee gefunden, womit ich mich selbstständig machen kann oder möchte. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen.
Das ist ein total spannender Punkt, weil das bei uns damals nämlich ähnlich war zu dem Zeitpunkt, wo wir mit SEO angefangen haben, haben parallel dann beginnt Covid. Also wir haben Oktober 19 gegründet und dann kam ja Corona. Und während Corona ist ja dieses ganze Agenturbusiness total geboomt. Und da war halt auch immer die Frage, so ihr als kleine Suchmaschinenoptimierungsfirma da, so ihr könnt euch ja gar nicht unterscheiden von den anderen und das ist ja gar keine tolle Idee, die ihr habt. Wo ich mir halt immer denke, es muss ja nicht, also erstmal muss nicht jeder ein Unicorn gründen, das passiert sowieso meistens eh nicht. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass, wie du schon gesagt hast, es gibt keine Idee, die es noch nicht gibt. Und die meisten Sachen, die entstehen, sind ja einfach nur Verbesserungen von vielleicht Themen, die es da draußen gibt. Und manchmal reicht es halt eben auch marginal besser zu sein oder, weiß ich nicht, in einem anderen Produktbereich vielleicht einen besseren Support zu haben. Ja, also die Differenzierung, die muss gar nicht unbedingt auf der Ideenebene immer sein, sondern das kann halt eben in einem ganz kleinen Fachbereich durchaus auch sein. Und sich deswegen nicht zu trauen, das zu machen, ist aus meiner Perspektive immer der falsche Ansatz, weil letztendlich, ja, es gibt keine Idee, die es noch nicht gibt. So.
Ja, ich fand es einen wichtigen Punkt, den wir nochmal ansprechen sollten.
Voll.
Weil ich das halt von mir selber kenne, ne? Dass man so auf die eine Idee wartet. Genau, aber es hilft vielleicht auch einfach so, um sich herum zu gucken, was macht man vielleicht schon gerne oder wo hat man vielleicht schon Interesse, in welchen Gebieten und was gibt es da vielleicht Bestehendes, vielleicht auch im Ausland, was es in Deutschland vielleicht noch nicht so sehr gibt oder vielleicht, was es hier gibt, aber was man vielleicht besser machen kann, wie du schon gesagt hast, es muss ja, kann ja auch nur marginal sein. Genau.
Ja, also das Zweite, was du gerade angesprochen hast, ist eigentlich auch ein ganz spannender Punkt, dass viele Geschäftskonzepte man ja sich auch aus dem Ausland einfach kopieren kann und nach Deutschland bringen kann. Also so Rocket Internet hat das ja früher in Perfektion eigentlich gemacht und das ist ja heutzutage nichts anderes. Wir sind jetzt unter anderem halt im Getränkebusiness. Das ist auch so, dass jetzt gerade, habt ihr vielleicht mitbekommen, gab es ja viel von diesen Apfelessiggetränken, die aus den USA von Olipop und was weiß ich, was diese alle heißen, nach Deutschland gebracht wurden. Und das ist ja auch keine neue Idee, aber es funktioniert halt trotzdem. Und genau das bestätigt ja das, was du gerade auch gesagt hast. Man braucht keine neue Idee.
Ja, genau. Nimm uns nochmal mit weiter auf die Reise. Also ihr hattet dann diese SEO-Agentur gegründet, habt das nachher noch weiter ausgebaut und habt dann nach 4 Jahren, also du bist dann raus, dein Geschäftspartner hat es noch ein Jahr lang gemacht. Was kam danach dann?
Genau, also ich bin dann fürs Studium in die USA gegangen, habe da einen Master gemacht, auch in Entrepreneurship, beziehungsweise der Master heißt Management and Leadership Management in Entrepreneurial Leadership. So. Also es ist quasi so ein Mini-MBA eigentlich, aber er ist halt wirklich darauf fokussiert, dass du quasi da rausgehst und eigentlich gründest. Und genau, war dann in Boston am Babson College. Das Babson College ist weltweit seit, ich glaube, 33 Jahren mittlerweile Platz 1 für Entrepreneurship. Schlagen also regelmäßig Harvard und Co., was ganz schön ist. Genau, und bin dann danach zurückgekommen und war dann so ein bisschen in dieser Zwischenphase, dass man mit einem Master aus dem Ausland zurückkommt und dann schauen muss, wie man natürlich Geld verdient. Und für mich war es so, mit Studium und allem drum und dran, was da so vorher war, hatte ich jetzt noch nicht die mega riesigen Reserven, um mal 6 Monate nicht zu machen und dann vielleicht selbstständig zu sein. Und war dann erstmal in einem Angestelltenjob. Da habe ich aber dann relativ zügig gemerkt, dass es gar nichts für mich ist. Und habe mich dann umgeschaut und bin dann über Ecken und Kanten beim Next Mobility Labs gelandet. Das ist ein Venture-Studio für Mobility, wo es eben darum geht, sozusagen Unternehmen auszugründen. Also es ist im Grunde genommen so ein Verbund an Persönlichkeiten, die aus dem Mobilitätsbereich aus Deutschland kommen, also aus den großen OEMs zum Beispiel, so Mercedes, VW und Co. Und dabei geht es darum, im Software- oder Technologiebereich neue Ideen zu generieren, die dann sozusagen zu gründen. Und die sind dann so Portfolio-Unternehmen von dem Next Mobility Labs. Und da war ich Entrepreneur in Residence, das heißt, ich habe sozusagen ein Jahr lang mit denen gemeinsam geschaut, was gibt es gerade für so Trendthemen und was gibt es für technologische Erneuerungen, also AI, so ist ja, kennt ja jeder, aber es gibt gerade im Mobility-Bereich noch ganz viele unterschiedliche Sachen und daraus entstanden ist dann eine Firma, die ich jetzt seit Oktober letzten Jahres auch führe, das ist Observer, wo wir mit 2 anderen Mitgründern im Grunde genommen Software entwickeln für autonome Systeme, also alles, was quasi fliegen, gleiten, fahren oder tauchen kann unter Wasser und autonom sein kann, heißt ohne menschlichen Eingriff. Da entwickeln wir Software, damit deren Sensorik, also Kamera, LIDAR, Radarsysteme und so weiter, dass die ordentlich funktionieren und wir quasi flaggen können, ob sie einen Alterungsprozess haben. Und Alterungsprozess heißt dann, dass nicht ein Sensor quasi ausfällt und dann ist er kaputt, sondern es ist quasi so, dass wie bei zum Beispiel dem menschlichen Auge auch, man über 50, 60 Jahre beim Menschen, beim Sensor über 5 Jahre ungefähr, so einen Alterungsprozess hat, dass er nicht mehr so gut sieht zum Beispiel. Und das flaggen wir eben und können sozusagen aufzeigen, dass dieser Sensor getauscht werden muss. Genau. Und das ist so ein bisschen so der Recap auf der Seite. Genau. Und ansonsten habe ich noch 2 andere Firmen. Genau. Aber kommen wir sicherlich gleich zu.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Also es ist auf jeden Fall stark zu sehen. Also was würdest du aus unternehmerischer Sicht jetzt schon mal sagen, was braucht es, um erfolgreich zu gründen? Also du hast ja, also ich nehme mal an oder wir nehmen an, dass die SEO-Agentur ja auch erfolgreich war in sich. Ihr habt es dann halt beendet, weil es halt für euch halt nicht mehr so gepasst hatte.
Ja.
Genau, aber was würdest du sagen, was braucht es denn da, um das so erfolgreich aufzuziehen?
Ja, also es gibt ja so ein bisschen so diesen, oder ich vergleiche immer gerne zwischen monetär erfolgreich und grundsätzlich Life-Learning erfolgreich. Ich packe das jetzt mal einfach beides zusammen und sage dir so 3 Sachen, wo ich davon ausgehe, dass sie für beides wichtig sind. Das allererste, und das ist, glaube ich, die Grundlage für alle Sachen, die man macht, und das vergessen, glaube ich, viele, weil es irgendwie so ein bisschen philosophisch ist, dass man eine Passion für das Thema verspürt. Also wenn man selbstständig ist, gibt es ja immer so, du bist ständig unterwegs, du machst ständig irgendwelche Sachen, du arbeitest quasi around the clock und kannst dich darauf einstellen, dass du es wahrscheinlich für einen Stundenlohn machst, der am Anfang ziemlich mickrig ist. Und ich sage dann immer, wenn man da keine Passion für das Thema verspürt, dann macht man das für ein halbes Jahr, weil man diesen Outlook vielleicht hat, in 5 Jahren mache ich vielleicht bis 7 Jahren mache ich einen Exit und dann bin ich total reich. Aber wenn man eben diese Passion nicht hat, dann geht das relativ schnell den Bach runter. Das war für mich zum Beispiel immer so ein Punkt, wo ich darauf geachtet habe, dass ich nicht ein Unternehmen gründe, nur weil das vielleicht monetär ansprechend sein kann in Zukunft, sondern dass das Thema mich wirklich auch so gehuckt hat. Also, dass ich sage, ich muss mich sonntagsabends um 22 Uhr muss ich für mich sagen können, das Thema finde ich so super, dass ich, anstatt mich auf die Couch zu legen und weiß ich nicht, mein Lieblingsvideospiel zu spielen, mich darum kümmere und dafür arbeite. Das ist, glaube ich, so Punkt 1. Punkt 2 ist, das richtige Team-Setup zu haben, also Mitgründer oder Mitgründerinnen zu finden, die mit einem gemeinsam diesen Weg bestreiten. Also rein statistisch gesehen sind Solo-Gründer immer eigentlich nicht erfolgreich, sondern sobald quasi eine zweite oder auch eine dritte Person dabei ist, dann wird das schon deutlich besser, was die Erfolgsquote angeht. Und da halt einfach sich jemanden mit ins Boot zu holen, der da genauso dran glaubt und auch so ein bisschen diese Passion gleichwertig verspürt, ist extrem wichtig. Ja, und der dritte Punkt ist dann so ein bisschen dieses, die Amerikaner sagen es immer gerne, fail early und fail often. So, also möglichst früh rauszugehen, möglichst früh zu testen. Ja, und wenn es halt nicht funktioniert, ist halt dann auch einzustampfen und dann das nächste halt anzugehen. Weil ich glaube auch, dass halt zu viele vielleicht zu lange an einer schlechten Idee festhalten, aber die nächstbeste Idee hinter der nächsten Tür quasi lauert. Aber man halt logischerweise diesen Step halt auch machen muss, Dinge einzustampfen und für sich auch einzugestehen, okay, es war nicht das Richtige. Ist auch wieder, glaube ich, ein kulturelles Thema, gerade in Deutschland, jetzt gegenüber den USA. Ist aber trotzdem was ich für super, super relevant halte.
Ja, danke dir für diese 3 Aussichten oder Tipps, würde ich mal sagen. Ich finde es halt so irgendwie, also ich finde es halt erstaunlich, dass du, also auch das, was du jetzt ja dann als zweites sozusagen gegründet hast, dass du ja, also nehme ich an, dass das ja jetzt erstmal auch wieder neu war, also von der Thematik her, dass du dich da auch einarbeiten musstest. Und ich finde es halt so krass, dass du diesen Drive hattest, also einfach unternehmerisch dann so tätig zu sein und in die Umsetzung zu gehen, was zu machen, dass du dich in diese Themen auch reinarbeiten kannst. Wollte ich an der Stelle einfach noch sagen, dass ich das sehr, sehr beachtlich finde. Ich glaube, dass müssen sich wahrscheinlich auch mal viele mitnehmen, dass man sich halt auch oft dann mal in Themen einarbeiten muss, auf die man vielleicht in erster Linie vielleicht auch oder die in erster Linie vielleicht nicht so als das Lieblingsthema vielleicht auch angesehen werden, aber man sich dann im Prozess dann vielleicht auch die Liebe zu dem Thema sich halt auch entwickeln kann und daraus dann was entstehen kann.
Absolut. Also ich meine, dieses Einlesen und Einarbeiten, das ist halt so ein bisschen so diese ja, Drecksarbeit am Anfang, die man halt machen muss. Selbst wenn man logischerweise für etwas vielleicht passioniert ist. Also ich fand Mobilität schon immer spannend. Ich bin großer Fan von Autos. Da liegt das irgendwie so nah beieinander. Aber jetzt auch zum Beispiel dieses Thema Sensorik, da hatte ich vorher logischerweise, ich bin kein Techie, ich bin kein Ingenieur, hatte ich nie eine Ahnung von. Und lerne auch immer noch tagtäglich in der Zusammenarbeit mit den anderen beiden Mitgründern dazu, wie was funktioniert. Aber auch da ist es eben so, ich mache das Thema nur, weil ich halt für mich eben verspüre, dass da eine Passion hinter ist, weil ich halt eben sage, ich finde es wichtig, dass wenn wir in Zukunft sozusagen eine autonome Welt bauen, wo wir alle vielleicht das Auto nicht mehr selber fahren müssen, sondern es gefahren wird von der AI oder ähnlichem, dass das halt wirklich sicher ist. So, und mir sind gesellschaftliche Themen schon immer wichtig gewesen. Und das ist halt so ein bisschen so ein Schnitt oder so eine Schnittmenge zwischen Mobilität, Autos, dieser Passion und halt auch dem Thema Sicherheit und gesellschaftlicher Verantwortung. Und dann ist das auch okay, mal da irgendwelche Physikpaper zu lesen von meinen Mitgründern, wo ich auf den ersten 30 Seiten vielleicht 10% verstehe. Aber das gehört dazu.
Ja, also hört sich so an, dass zumindest deine Mitgründer dann eher oder mehr tech-affin auf jeden Fall gewesen sind in dem Bereich.
Ja, also die beiden haben, man muss dazu erklären, wir haben quasi Patente hinter der Firma, wo wir sozusagen diese Software drauf aufbauen. Und die Patente haben die beiden geschrieben. Also die haben Verfahren entwickelt, wie man diese Sensoralterung erkennen kann. Und aus diesem Verfahren entwickeln wir sozusagen die Softwareprodukte. Und das sind beides eben Physiker, die in diesem ganzen Mobilitäts- und Sensor-Imaging- und Standardisierungsbereich seit über 20 Jahren drin hängen. Also die sind beide, würde ich sagen, Mitte, Ende 40. Ich hoffe, ich habe sie nicht falsch eingeordnet, aber sollte passen. Die machen den Tech-Bereich. Ich probiere natürlich, so gut es geht, alles zu verstehen. Aber kann es ja auch nicht erwarten, dass jemand, der 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich hat, genauso viel weiß wie ich. Logischerweise weiß der mehr.
Ja, ja, definitiv. Also, aber es ist ja auch interessant zu sehen, dass das dann auch trotz des hohen Altersunterschieds so gut auch irgendwie scheinbar harmoniert hat und dass man sich dann zusammengetan hat, um was zu gründen, finde ich halt auch spannend und auch jetzt nicht so alltäglich, weil man sieht ja sonst eher so gleichaltrige Gründerteams und dass das in dem Fall ja auch gut funktioniert hat, ist ja auch eine schöne Sache. Ich finde, es kommen halt so mehrere Sachen zusammen. So dein Verständnis aus dem ganzen SEO-Bereich, was du davor gemacht hast, Marketing etc. und dann halt dieses tiefe technische Wissen von den anderen beiden, dass sich das so vereint und zusammenbringt, ist halt einfach extrem gut für den Erfolg dann auch in der Firma. Ne?
Es ist auf jeden Fall ein Setup, was in diesem Themenbereich auch so sein muss, weil ich sag mal, dadurch, dass das Thema so technisch ist und auch die Branchen teilweise sehr spezifisch funktionieren, also Automotive ist irgendwie so ein bisschen spezieller Bereich in Deutschland ja sowieso. Wenn wir ein anderes Setup hätten, wo jetzt vielleicht anstatt mir noch ein dritter Techie dabei gewesen wäre, wäre halt wieder das Problem, dass du diesen Sales-Angle gar nicht hast. Du brauchst halt jemanden, der sozusagen die technische Seite übersetzen kann an die Person, die hinterher den Kauf sozusagen tätigt. Ja, also wenn ein Engineering-Bereich sozusagen Interesse an der Technologie hat, dann kann der Head of Engineering vielleicht dem C-Level sagen, das hätten wir gerne, aber die Technologie kostet uns X Preis, das musst jetzt bitte du entscheiden. Das ist sozusagen meine Verantwortung als CEO, das zu übersetzen, was die anderen da sozusagen irgendwie besprechen auf ihrer Tech-Ebene. Und genauso andersrum würde das Thema auch nicht funktionieren, wenn wir drei Betriebswirtschaftler wären, die da so ein Verfahren entdeckt haben, das vielleicht kaufen, und dann sagen, ja, wir machen mal irgendwie Software da draus. Das wird ja auch nicht gehen.
Ja, ja auf jeden Fall. Macht Sinn. Nimm uns mal weiter mit auf die Reise. Wie ist es dann weitergegangen? Also das Unternehmen besteht ja immer noch.
Genau.
Genau, ja. Und du hast ja dann noch zwei weitere Unternehmen gegründet. Wie ist es da zustande gekommen?
Genau, also da muss man nochmal einen Schritt zurück in der Zeit machen, eigentlich zu der USA-Zeit. Ich habe mein Leben lang, als ich angefangen habe, selbstständig zu sein, natürlich auch Koffein zu konsumieren. Und ich kann den Geschmack von Kaffee nicht ausstehen, muss ich mich jetzt mal outen.
Das war schade.
Und ja, das sagen immer alle so, ah, so ein Latte Macchiato oder so, nee, ist einfach nicht meins. Und irgendwann früher oder später bleibt man dann logischerweise bei Energy Drinks halt hängen. Und für mich war es halt so, dass ich das konsumiert habe, aber mir schon bewusst war, das ist jetzt vielleicht nicht das Allerbeste für meine Gesundheit. Und als ich dann in den USA war, habe ich einen sehr guten Freund von mir kennengelernt, der mir dann ein Getränk gezeigt hat, was Spindrift heißt. Und Spindrift ist das, was wir in Deutschland einfach unter einer Schorle verstehen. Also Fruchtsaft mit sozusagen Sprudelwasser. Und das haben die in eine Dose gemacht und haben das total so marketingtechnisch aufgeladen, haben gesagt, ja, das ist der neue heiße Shit und es wurde gekauft in allen großen Läden und die Brand ist total groß gewachsen, unter anderem auch sehr stark bei Frauen. Und als ich dann durch einen Walmart gegangen bin und diese ganze Segment gesehen habe für Energy Drinks und Co., auch in den USA, wo ja gefühlt fünffache Auswahl besteht von dem, was wir in Deutschland haben, habe ich immer noch nichts für mich entdeckt, wo ich gesagt habe, okay, das ist irgendwie ein Koffeingetränk, wo ich sage, das ist gesund und es schmeckt auch gut. Und dann kam mir diese Idee von Spindrift wieder in den Kopf und dachte ich so, ja, Schorle findet eigentlich jeder geil. Warum gibt es noch nicht? So, und dann habe ich mich so ein bisschen nachgeschaut, aber auch nichts gefunden, was quasi das Äquivalent irgendwie darstellt, also Koffein mit Schorle sozusagen. Und dann habe ich nach und nach überlegt und wenn man dann so ein bisschen diesen Gründergeist hat, dann fängt man plötzlich an, am Wochenende zu recherchieren und mal Mockups von einer Flasche zu machen. Und so war dann sozusagen das, was jetzt heutzutage Honest heißt, geboren. Genau, und dann wollte ich es erst eigentlich in den USA gründen mit dem damaligen Kollegen. Es hat nicht so ganz funktioniert, weil Visa-Bedingungen und nach dem Studium in den USA bleiben ist nicht ganz einfach. So eine Wohnung in Boston ist extrem teuer. Das konnte ich nicht mal eben so finanzieren. Genau, und bin dann nach Deutschland zurückgekommen. Hatte dann, während ich sozusagen in einem Angestelltenverhältnis war, die Idee irgendwie immer so ein bisschen weitergearbeitet und habe mir dann zwei Angels gesucht, mit denen ich mal Rezepturen entwickelt habe. Und das war jetzt vor 3 Jahren und vor anderthalb Jahren habe ich dann meinen Mitgründer, den Robin, der sozusagen hier mit drin sitzt, kennengelernt und dann haben wir jetzt die Firma sozusagen gegründet, haben eine Finanzierungsrunde gemacht. Genau, und wenn man zwei Unternehmen gründet, dann macht es irgendwann aus einer steuerlichen Perspektive quasi auch Sinn, eine Vermögensverwaltung zu gründen. Das ist dann quasi die dritte Firma. Heißt, da halte ich meine Anteile drüber, kann aber auch, und das habe ich jetzt, gestern habe ich mein allererstes Investment unterschrieben, auch Startup-Investments machen. Und für mich, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ist so auch gesellschaftliche Themen sind für mich sehr wichtig. Und ich habe immer gesagt, wenn ich schon das Privileg habe zu gründen und auch Geld damit zu verdienen, dann will ich da doch auch irgendwas in diese Gründerszene zurückgeben. Ich mache sehr, sehr viel Mentoring und habe dann für mich jetzt gesagt, diese Vermögensverwaltung kann ich halt eben auch dafür verwenden, nicht nur Anteile an meinem eigenen Unternehmen zu halten, sondern halt auch eben Startup-Investments zu machen und so halt mit kleinen, also sehr kleinen Tickets so, aber zumindest ein bisschen was an Anstoß zu geben, weil das halt häufig dann schon einen Unterschied macht.
Da sind jetzt direkt mehrere Sachen drin, Fabian, wo ich Nachfragen zu stellen muss. Also liegt natürlich auf der Hand. Aber bevor wir vielleicht zu diesen offensichtlichen Fragen kommen, uns ist auch immer wichtig, dass das sozusagen für jeden das verständlich ist, worüber wir sprechen. Du hast anfangs gesagt, du hast mit Business Angels gearbeitet. Erklär uns doch mal, was das genau bedeutet.
Also ein Business Angel ist im Grunde genommen eine Privatperson, der, ich sage jetzt mal über den Daumen gebrochen, wohlhabend ist und Geld zur Verfügung hat, um das dir quasi zu geben. Und die Aufgabe von dir ist dann halt eben als Gründer, diesen Business Angel davon zu überzeugen, dieses Geld dir zu geben, damit du den Start für dein Unternehmen finanzieren kannst. Also bei mir war es halt eben diese Entwicklung von Rezepturen. Die hat knapp 10.000 Euro gekostet. 10.000 Euro hatte ich jetzt selber nicht zu dem Zeitpunkt übrig, dass ich das da rein investiere. Genau, und der Business Angel bekommt dann im Gegenzug sozusagen Unternehmensanteile. So, an der Firma, die dann sozusagen noch zu gründen war, haben wir dann eben ein Agreement geschlossen, dass das den Wert hat. Genau.
Mhm, super, danke dir. Ich finde das immer relevant, wenn wir schon über solche Themen sprechen und gerade ja auch das für Menschen öffnen wollen, die vielleicht noch nicht so tief drinstecken, das darzustellen. Und damit dann jetzt auch zurück zu Honest. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das nämlich der Name des Drinks, den du da kreiert hast. Was kannst du uns da schon zu erzählen? Weil wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es den noch nicht zu kaufen, aber demnächst? Fragezeichen.
Genau. Ich weiß gar nicht, was haben wir heute? In 9 Tagen kann man vorbestellen. Also wir sind seit Dezember quasi in der Marketingkampagne, das alles sozusagen loslaufen zu lassen. Genau, also Honest muss man sich so vorstellen, ich hatte das Intro mit der Schorle schon mal gegeben. Wir haben den, wie wir es sagen, weltersten 100% natürlichen Koffeindrink entwickelt. Und unser Getränk basiert auf maximal 5 Inhaltsstoffen, die alle 100% natürlich sind. Und 100% natürlich ist bei uns kein Marketing-Claim, sondern tatsächlich nachweisbar so. Und es fängt zum Beispiel damit an, dass wir anstatt Fruchtkonzentrat oder Aromen echten Saft verwenden. Also Saft, der sozusagen so auch aus der Frucht kommt und nicht behandelt wurde oder verändert wurde, damit es günstiger ist, sondern eben diesen Direktsaft. Ich sage immer, ich habe früher bei meinem Uropa im Garten habe ich Äpfel gepflückt und dann haben wir in der Küche daraus naturtrüben Apfelsaft gemacht. Und das ist quasi auch das, was wir in das Getränk tun. Dazu kommt dann, dass wir zum Beispiel kein synthetisches Koffein verwenden, sondern Koffein aus Guarana. Hat einfach den Vorteil, dass die Wirkung des Koffeins viel, viel länger ist. Also im Blut ist es zwar gleich, aber die sozusagen wahrnehmbare Wirkung von Fokus und Konzentration ist halt deutlich länger als bei dem, was jetzt in, ohne jetzt eine Marke nennen zu wollen, aber in dem ein oder anderen Energy Drink Konkurrenzprodukt drin ist. Genau, und für uns geht es mit Honest eben darum, dafür zu sorgen, dass gute Produkte die Regel und nicht die Ausnahme sind, also im Regal. Genau, und fange jetzt mal mit Getränken an. Und das Ziel ist, daraus eigentlich eine Lebensmittelbrand zu bauen. So ein bisschen auch nach amerikanischem Vorbild, wo man eben Produkte nimmt, die aus unserer Perspektive überindustrialisiert worden sind und die so ein bisschen zurückführt zu Qualität und Verständlichkeit, weil ja teilweise heutzutage mit so vielen Marketing- und Health-Claims um sich geworfen wird, damit noch der 30. Energy-Drink irgendeine Form von Unterscheidung hat, Vitamine, BCAAs und Co. Und da sagen wir, da machen wir jetzt mal Schluss mit und entwickeln was, was der Kunde versteht, was extrem gut schmeckt, was man gerne auch mal morgens trinkt, anstatt im Kaffee. Genau, und das Ganze halt eben auch da wieder sozusagen in einem Preisrahmen, der aus unserer Perspektive für alle Leute noch irgendwie machbar ist, weil logischerweise heutzutage die wirtschaftliche Situation ist nicht allzu gut. Man könnte jetzt, wenn man True Foods macht, das ja zum Beispiel die kleinen Flaschen für, ich glaube, 4,99 verkaufen. Das ist ein Segment, was nicht gerade viele sich leisten können. Und wir haben jetzt einen Preispunkt bei einem halben Liter von 2,99, was halt für das Produkt immer noch richtig, richtig gut ist. Wir verzichten dafür halt natürlich auf Rohmarge. Aber für uns ist halt einfach wichtig, dass sozusagen Qualität wieder in den Lebensmittelmarkt kommt. Und das geht dann halt nur so.
Ja, stark. Gefällt mir, unabhängig mal von Koffein, das ich auch gerne im einen oder anderen Drink nutze, gefällt mir da ja eure Einstellung total gut. So ein bisschen back to the roots. Lass uns mal natürliche Dinge verpacken und das auch genau so verkaufen. Finde ich total spannend. Ja. Genau, wenn ich richtig recherchiert habe, dann waren es ja sozusagen nicht nur die Business Angels, die, man könnte ja sagen, quasi als Investoren ja auch gedient haben für euch. Gibt es darüber hinaus noch Investoren, die ihr gesammelt habt, oder wie habt ihr das ganze Unternehmen jetzt aufgebaut?
Also wir haben quasi eine erste Finanzierungsrunde gemacht. Da ist das Kapital sozusagen von mir und von Robin mit reingegangen, also Stammkapital sozusagen in unserem Split. Und dann haben wir, es sind jetzt glaube ich 8 Angels insgesamt, die quasi in einem Pool investiert sind. Ich erkläre direkt mal, was ein Pool ist. Also ein Pool funktioniert quasi so, dass wenn ich sozusagen meine Unternehmensanteile in der Liste stehen habe, habe ich nicht 8 unterschiedliche Personen, die alle ein Stimmrecht haben, sondern ich habe quasi eine einzige natürliche Person, die eben Stimmrecht hat. Das heißt, wenn jetzt später mal ein Venture Capital Fonds oder ein größerer Investor Interesse hat, mit einzusteigen, müssen die bei einer Gesellschafterversammlung sich nicht mit 8 unterschiedlichen Meinungen irgendwie rumschlagen, sondern nur mit einer Person. Und diese Person spricht dann halt eben für diesen Pool. Genau, und mit den 8 Leuten, die da drin sind, haben wir eben eine niedrige 6-stellige Summe eingesammelt, die jetzt dabei uns sozusagen helfen, an den Markt zu gehen, das ganze Branding zu entwickeln und ich sag mal auch eine Marke zu haben, die Leute cool finden, sowohl Männer als auch Frauen. Das ist uns immer ganz wichtig dazu zu sagen, weil dieser Energy-Markt schon sehr männerlastig ist. Genau, und das ist sozusagen das Setup da, zumindest bei Honest, genau.
Spannend. Und du hast jetzt mal die Chance, in einem Satz zu sagen, weil wir nehmen jetzt zwar Mitte Februar auf, aber wird ja nicht direkt ausgestrahlt. Nochmal für alle, die das jetzt spannend finden, Honest gibt es im Vorverkauf oder wie darf ich das bezeichnen?
Genau, also es gibt den Pre-Order auf, ich sage jetzt mal einfach die Website, auf www.thisishonest.com und bei Honest ist ganz wichtig, das wird ohne H geschrieben, also O-N-E-S-T und das This ist quasi das Englische, also das ist quasi Honest. .com. Genau. Und da kann man vorbestellen. Die Vorbestellungen laufen bis zum 25. April. Genau. Und dann geht sozusagen das Fulfillment los. Genau. Also gerne für alle, die das quasi spannend finden, schaut es euch mal an. Ja.
Kommt natürlich definitiv auch in die Shownotes und Co. Also für alle, die das jetzt nicht mitschreiben konnten oder sich fragen, wie schreibt man das?
Ja.
Kommt natürlich alles mit rein. Super spannend. Ich finde tatsächlich auch so Produkte zum Anfassen super attraktiv, weil man sich da natürlich immer direkt was drunter vorstellen kann. Besser als manchmal unter Dienstleistungen, die man selber vielleicht so nicht in Anspruch nehmen würde oder nicht mit auskennt. Und man fragt sich natürlich bei sowas auch immer und jeder, der Höhle der Löwen geschaut hat oder so, weiß natürlich auch, Ralf Dümmel würde jetzt direkt sagen, kann das ins Regal? Vor allem wo? Ich vermute mal, ist auch ein Plan von euch, oder?
Das ist richtig. Wir sind auch schon in sehr weiten Gesprächen mit einer der größten deutschen Supermarktketten, um da hoffentlich im Sommer was zu machen. Ich muss dazu sagen, hier an unserem Podcast-Tisch steht links von mir eine Champagnerflasche bereit für den Anruf, dass wenn das quasi kommt, dass wir vorbereitet sind, mit dem Team ein bisschen zu zelebrieren. Genau, also der Supermarkt ist in diesem Lebensmittelbereich halt das, wo du eigentlich hinterher halt auch das Geld mit verdienst. Selbst dadurch, dass du Handelsmargen natürlich abgibst, um in dem Regal zu stehen, ist es so, dass da halt so riesige Volumina zählen, dass du halt natürlich all deine anderen Kosten viel, viel besser verteilen kannst. Bei uns ist auch so, das ist ganz spannend, wir haben mal mit Lohnabfüllern gesprochen, also Personen, die das Getränk quasi für uns abfüllen auf Basis der Rezeptur und der Früchte und so. Und dann gibt es halt so Rahmenverträge, das ist dann quasi ein Versprechen, was man abgibt, wie viele Flaschen man im Jahr sozusagen abnimmt. Und bei den, ich sag mal, bei den guten Abfüllern, dann muss man sich mal schon mal committen auf so 600.000 Flaschen oder halt mehr. Und 600.000 Flaschen online zu verkaufen im ersten Jahr ist ein Brett. Also wenn das jemand schafft, Halleluja, wir werden es glaube ich nicht. Genau, aber deswegen ist sozusagen Supermärkte ein extrem spannendes Thema. Deswegen haben wir das auch früh angefangen und auch total von unserem Netzwerk halt profitiert. Genau, dann hoffentlich im Sommer auch in einer Supermarktkette, die ich jetzt noch nicht nennen darf.
Die hoffentlich bald gefeiert wird, ja. Sehr, sehr cool. Also gefällt mir alles immer mehr und ich werde mal gleich auch schauen, was ich da vorbestellen kann. Aber mich interessiert noch ein Punkt für alle Zuhörerinnen auch da draußen, die vielleicht an einer Stelle sind, so ähnlich wie du und dein Geschäftspartner, wo ihr gesagt habt, es macht Sinn, jetzt Business Angels reinzuholen, also auch irgendwo Kapital reinzuholen in eine Idee. Wie findet man die? Weil die werde ich ja nicht irgendwie bei Stellenanzeigen finden.
Nee, meistens nicht. Also grundsätzlich gibt es eigentlich so ich sag mal, der klassische Weg ist, über Business Angel Verbände sozusagen zu schauen. Also eigentlich in Deutschland gibt es in jeder Stadt so einen Business Angel Verband, die auch immer wieder Veranstaltungen machen. Da kann man hingehen, ja, oder so zum Beispiel Innovationszentren, jetzt hier in Konstanz, wo wir sind, gibt es auch sozusagen Gründungscenter, wo jede Woche irgendwie Veranstaltungen sind, wo da sich dann auch immer mal Angels tummeln. Und das andere, und das ist das, was eigentlich am ehesten halt konvertiert ist, direktes Netzwerk. Also bei uns, die beiden ersten Business Angels, die dabei waren, die kenne ich halt schon seit Jahren. Und alle anderen, die dazugekommen sind, sind aus dem Netzwerk von den ersten beiden Business Angels. Das ist halt, glaube ich, auch so ein Learning, was, glaube ich, viele nach und nach erst verstehen, ist, dass sozusagen die Dichte an guten Leuten im eigenen Netzwerk hinten raus, wenn man gründet und wenn man auch eine Finanzierungsrunde mit Investoren machen will, extrem wichtig ist und auch sehr viel Vorbereitung braucht, weil ohne diese ersten beiden Kontakte hätten wir die anderen 6, die dabei waren, wahrscheinlich auch nicht gehabt. Und ja, ich sag mal, auf so Veranstaltungen, da kann immer was draus werden, aber über das persönliche Netzwerk ist man da viel, viel schneller. Und jetzt bei Honest war es quasi auch so, wir haben Investorentreffen gemacht, wo wir 15 Investoren eingeladen haben. Und 8 davon, also die Hälfte ungefähr, hat hinterher investiert. Und die andere Hälfte hatte dann Gründe, warum sie nicht investieren konnte. Aber ja.
Ja, danke dir für diesen Ausblick. Ich glaube, das ist nämlich auch was wahrscheinlich einige umtreibt irgendwie, wenn man eine etwas Investment-lastige Idee vielleicht hat. Es ist ja nicht immer irgendwie dann die SEO-Agentur oder jetzt wie wir auch hier Podcast oder eine Modemarke, ja, die ja auch schon kostenintensiv ist, aber ja noch überschaubar. Wie jetzt zum Beispiel bei Honest, das ist natürlich schon nochmal deutlich mehr kostenintensiver. Deswegen danke dir dafür. Lass uns nochmal zu dem Punkt gehen, also weil, wenn man sich das jetzt so anhört, es hört sich irgendwie alles toll an und irgendwie so, dass es so reibungslos alles so funktioniert hat. Was war denn jetzt auf dem Weg in den letzten Jahren so der größte Rückschlag, würdest du sagen? Und wie bist du damit umgegangen?
Also ich glaube, so ein konkretes, großes, ich kann mich bei dir doppelt hören, Jonas. Ah, danke. Also ein konkretes, großen Rückschlag hatte ich jetzt nicht. Ich glaube, das waren ganz viele kleine Sachen. Also ein Ding, was auf jeden Fall jetzt im Nachhinein irgendwie doof war, war, dass wir mal damals in Gesprächen waren, die Unternehmensberatung damals zu verkaufen. Das hat nicht funktioniert, so, zumindest nicht so, wie wir es gerne gehabt hätten. Und das war dann so ein Learning hinterher für mich. Und ansonsten war es halt immer so, man fängt mal Projekte an, die funktionieren nicht. Also wir haben damals in den USA noch ein anderes Thema angestoßen. Das hat nicht funktioniert. Und ich habe noch andere coole Ideen irgendwo in der Schublade gehabt, die auch alle nicht funktioniert haben. Das ist natürlich immer das, was man dann nicht sieht, weil logischerweise man ja lieber immer über die erfolgreicheren Dinge spricht. Deswegen also so ein richtig großen, herben Rückschlag, thank God, war jetzt in den letzten 7 Jahren noch nicht dabei, aber es wird sicherlich auch mal einer kommen. Also wenn jetzt dieser Anruf von dem Supermarkt kommt und der negativ ausfällt, das ist schon ein ziemlicher Rückschlag. Aber ansonsten sind es halt so viele, viele kleine Sachen, wo mal was nicht so klappt, wie man es gerne hätte. Oder ich hatte schon 2-mal jetzt in den letzten 7 Jahren den Punkt, wo ich körperlich und geistig nicht mehr konnte, was mit, ja, jetzt bin ich 26, aber es war so mit 24 einmal und mit 22 einmal, wo man schon auch dann so ein bisschen für sich schauen muss. Das war dann eher sowas, wo ich sage, das ist halt kein richtiger Rückschlag, aber es ist halt ein enormes Learning. Ja, also, ja.
Ja, also das war am Anfang jetzt auch nicht so gemeint, dass es so reibungslos funktioniert hat. Aber es hört sich ja halt immer so an, und wie du gesagt hast, man redet natürlich am liebsten über die Sachen, die funktionieren, weil man ja auch stolz darauf ist. Aber ich glaube, genauso stolz kann man auch auf die Rückschläge sein, wenn man sie so bezeichnet, die man gemacht hat. Man kann sie auch als Learning sehen, dass etwas nicht funktioniert hat. Und meistens sind das ja auch die Dinge, woraus man nochmal am meisten dann lernt, wenn Sachen nicht funktioniert haben.
Voll, Absolut. Also das ist generell auch was, was ich immer anderen sage, die halt gründen. Wir sind ja in Deutschland leider so ein bisschen, was die Fehlerkultur angeht, nicht so super unterwegs. Also bei uns ist es sehr schwierig, auch Fehler zu akzeptieren oder dafür auch so einzustehen. Und das ist, glaube ich, was, wo man, wenn man gerade in Deutschland gründen möchte, sehr empfänglich für sein muss, damit auch umzugehen. Weil letztendlich ist es so, dass wenn man sich selbstständig macht, man wird immer irgendwelche Fehler machen und die allererste Reaktion von anderen wird immer sein, das ein bisschen zu belächeln, zumindest was meine persönliche Erfahrung, und so nach dem Motto, ja, war ja eh klar, dass das nicht funktioniert. Ja, das gehört halt irgendwo leider Gottes halt mit dazu.
Ja, genau. Also das haben wir auch schon öfter jetzt in den letzten Folgen, hat sich das so herauskristallisiert und ist uns auch bewusst geworden, als man gegründet hat, dass Fehlerkultur leider nicht so irgendwie angesehen ist oder es dann nachher heißt, ach ja, habe ich dir doch gesagt, dass das nichts wird. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man damit auch lernt umzugehen. Sich einfach mit dem Umfeld dann auch umgibt, dass das halt vielleicht anders sieht, also ne, mit Gleichgesinnten irgendwie zusammentut. Genau. Ja. Was würdest du jetzt, wir haben am Anfang schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass man, wenn man am Anfang steht, jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail planen muss und eher um die Umsetzung geht. Es gibt ja trotzdem auch Leute, die an der Startlinie stehen und immer noch zweifeln. Also es kann ja am Umfeld liegen, es kann vielleicht am Finanziellen liegen. Aber was würdest du denen vielleicht raten, jetzt nochmal rückblickend aus deiner Sicht, wenn du nochmal anfangen würdest? Was sind so die Punkte, wo du sagst, so kommt ihr in die Umsetzung? Oder also, weißt du, ich meine?
Also ich kenne das selber von mir auch, dass man natürlich logischerweise diese Zweifel hat, ist das eigene Produkt oder das, was man vielleicht anbieten möchte, funktioniert das so? Weil letztendlich, man will ja nichts eigentlich machen, wo man hinterher dann schon von ausgeht oder schon weiß, dass es nicht funktionieren wird. Da war es für mich immer so, das muss ich am Anfang auch dann sozusagen auf die härtere Tour lernen. Man muss, wenn man gründet, so früh wie es geht mit einem zahlenden Kunden sprechen. Also mit jemandem, der wirklich tatsächlich hinter das Produkt nutzen würde. Und das sollte idealerweise nicht jemand sein, der von Friends and Family oder Ähnlichem kommt, weil da ist es so, dass meistens ja noch ein gewisser Support da ist. So, und wenn man dann das erste Mal aber mit jemandem Fremdes spricht, der noch nie von einem gehört hat und dem sozusagen diese Dienstleistung, dieses Produkt oder den Service irgendwie pitcht, da muss man dann eben schauen, ob der das sozusagen annimmt. Und ganz häufig kristallisiert sich dann schon sehr schnell heraus, dass vielleicht von den 5, 6 Annahmen, die man getroffen hat, vielleicht 3 falsch sind. Ja, und da muss man die vielleicht anpassen. Und am Ende des Tages ist es ja so, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das perfekte Produkt oder die perfekte Dienstleistung wird man am Anfang niemals haben. Also muss man vielleicht auch für sich selber diese Erwartungshaltung verändern, dass man erst dann sozusagen von der Startlinie losläuft, wenn man das halt eben hat. Weil dieser Punkt wird nicht kommen. Und alle, die das erwarten, die werden niemals loslegen. So. Ich glaube, dass das, so das sagt man immer so schön, das ist unheimlich schwierig und ich kann total verstehen, dass da total viele strugglen. Für mich persönlich war es immer so, es hat geholfen, mal mit dem ersten Kunden zu sprechen und sich auch das erste positive Feedback vom Markt sozusagen einzuholen, weil daran liegt es ja, ob man halt hinterher scheitert oder erfolgreich ist. Und wenn man in einem ersten Gespräch mit einem zahlenden Kunden halt positives Feedback bekommt, ist das ja wahrscheinlich auch die erste Person, die man dann hinterher anspricht und sagt, hey, willst du nicht wirklich Produkt XY kaufen?
Ja, wichtige Punkte auf jeden Fall. Und im Endeffekt, du hast es jetzt auch schon mehrmals gesagt, im Endeffekt muss man halt irgendwann einmal loslaufen. Ich kenne das halt von mir selber gut. Ich war immer der Planer vom Herrn, aber bin nie in die Umsetzung gegangen aus verschiedensten Gründen. Im Endeffekt hatte ich halt einfach am Ende dann zu viel Schiss oder zu viel Respekt davor, auch was vielleicht irgendwie ja, so die Bürokratie, also der bürokratische Aufwand dahinter ist. Genau, aber am Endeffekt muss man einfach loslaufen, wie du gesagt hast, wenn man ein Produkt oder eine Dienstleistung hat, so schnell wie möglich halt auch testen, ob das Ganze funktioniert oder wie die Reaktionen darauf sind Und da, allein daraus lernt man ja schon meistens so viel und auch das kann einem sehr viel Sicherheit geben, gerade am Anfang. Ich denke, wenn man das auch offen und ehrlich dann kommuniziert an seine Kunden, dann haben die auch Verständnis dafür, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung jetzt noch nicht da ist, wo sie vielleicht mal irgendwann ist. Und vielleicht sogar natürlich auch helfen durch Feedback etc., dass es halt besser wird.
Ja. Ja, also ich meine, es ist ja auch völlig legitim, dass man da, weil das ist ja auch wirklich was Großes, was man potenziell angeht, dass man da Schiss und auch den Respekt vor hat. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man den hat, weil es halt wirklich eine große Aufgabe sein kann. Letztendlich auch da für mich, mein persönliches Learning war immer, sich dann auch Leute irgendwie im näheren Umkreis zu suchen, die vielleicht schon mal Erfahrung mit dem Thema haben, also die schon mal selbstständig waren oder selbstständig sind und sich von denen gut zureden lassen. Ne, weil am Anfang hören wir gerne immer so auf Freunde und Familie und bei mir im Freundeskreis war es auch so, dann es gibt immer so die Personen, die ganz klar wissen, wie es natürlich besser funktioniert, auf die sollte man nicht hören, aber dieses positive Zureden, das war für mich auch immer so, das war wichtig zu hören, okay, die Idee, die du hast, da ist jetzt nicht die allererste Reaktion drauf, was ist das für ein Schwachsinn, sondern irgendwie total cool, probier es doch mal einfach aus. So. Also sich auch so in so einem positiven Umfeld irgendwie zu bewegen, ist, glaube ich, auch einfach für so die Selbstkonfidenz ganz, ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich könnte noch so viel fragen, aber wir neigen uns langsam dem Ende. Man merkt dir ja an, dass du jetzt auch, ja, du bist ja noch jung, ich meine, ich bin selber 27, du hast diesen Drive auch noch, das merkt man dir einfach an, aber wo gibt es etwas, was dich, also du musst ja auch irgendwo deine Inspiration herholen, also du hast ja eben auch von deinem Aufenthalt in den USA gesprochen, also wie schaffst du es da in dem Bereich, in dem du tätig bist, immer neue Inspirationen auch zu sammeln, also gibt es da irgendwas oder irgendwen, der dich inspiriert?
Ich habe eigentlich so drei Sachen, wovon zwei so ein sehr positives Bild, glaube ich, sind. Das eine ist so aus so einer negativen Situation heraus entstanden. Ich hatte ja schon ein bisschen so dieses gesellschaftliche Thema angebracht. Also wir haben meine Eltern sehr, sehr früh mitgegeben, dass wenn man in einer privilegierten Situation ist und auch aus einer privilegierten Familie kommt, dass es gut ist, an die Gesellschaft was zurückzugeben. Ja? Ich habe sehr, sehr früh angefangen, zum Beispiel bei uns in der Kirche mitzuhelfen oder halt auch in anderen, zum Beispiel im Sport oder bei anderen Sachen. Und für mich ist einfach eine Motivation, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten zu können. Da ziehe ich total viel raus. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Startup-Investments mache, da das Geld könnte ich auch in S&P 500 anlegen und da wird wahrscheinlich mehr Return bei rauskommen. Aber ne, das ist was anderes. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist eigene Lebensvorstellung. Ich habe auch wieder in der eigenen Familie gesehen, wie das ist. Mein Vater ist 63 und geht jetzt gerade in Rente und war die ganze Zeit selbstständig. Der hat geackert wie ein Bekloppter. Was natürlich auch bedeutet, dass man mit den Kindern sich vielleicht nur am Wochenende auseinandersetzen kann. Und ich persönlich, ich möchte Kinder und eine Familie haben. Und deswegen ziehe ich halt jetzt lieber durch und sage, hoffentlich funktioniert eine der Sachen so gut, dass ich später mal, da mache ich immer einen Witz drüber, eine Farm irgendwo in Montana in den USA haben kann mit viel Land und wo ich dann einen großen Garten habe und ein paar Rinder und so, dass ich mich da um Kids und Ähnliches kümmern kann. Genau, und das Dritte, und das ist dann auch so, haben wir jetzt tatsächlich im eigenen Podcast auch drüber gesprochen, dadurch, dass ich war immer der Jüngste bei allem, auch so in der Schule mit NRW G8 gemacht und 5 eingeschult worden, ich hatte immer für mich so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht am richtigen Platz bin, nicht gut genug bin für alle Sachen, weil mir auch immer gesagt wurde, ich sei zu hibbelig und ich bin irgendwie zu doof für alles. Und das so im Schulsystem irgendwie mich so ein bisschen gebrandmarkt hat. Und irgendwann kam dann für mich der Punkt, wo ich in die Uni gekommen bin, wo ich für mich selber gesagt habe, ich möchte diese äußeren Einflüsse und äußeren Meinungen, die möchte ich nicht mehr mein Leben bestimmen lassen, sondern halt eben ich selber. Und wenn ich für mich selber sage, dass ich so viel getan habe, um erfolgreich zu sein oder auch eher glücklich zu sein im Leben, dann ist alles, was alle anderen sagen, scheißegal. Und das ist für mich so ein interner Antreiber, dass ich mir selber einfach zeigen will, dass all diese Leute, die immer Bullshit geredet haben, dass die Unrecht hatten. Ja. Und so ein bisschen philosophisch, aber ja.
Ich habe mir das Bild gerade schon sehr schön vorgestellt, in Montana auf so einer großen Farm zu leben. Das hat schon was.
Ihr bekommt eine Einladung.
Danke dir. Daumen sind gedrückt auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch schon ein gutes Stichwort für die Abschlussfrage. Was ist so deine Vision für die nächsten 5 und 10 Jahre? Also wo willst du vielleicht als Person oder mit deinen Marken auch hin?
Ich fange mal mit den Marken an. Also mit Observer ist es das Ziel, innerhalb der nächsten 10 Jahre eigentlich in allen Lebensbereichen, wo autonome Systeme eingesetzt werden, für wirkliche Sicherheit zu sorgen. Dass wir quasi in eine Zukunft schreiten können, wo wir uns nicht mehr auf einen Piloten oder auf einen Fahrer oder sonstige Sachen verlassen können, wo Sicherheit auch zum Beispiel im Defense-Segment gegeben ist, dass wir eben sozusagen das gut bestreiten können. Bei Honest ist es mein Ziel, mit der Firma eine Produktpalette aufzubauen und auch so ein bisschen so ein Movement zu haben, was gesellschaftlich dafür sorgt, dass wir vielleicht ein bisschen mehr dazu zurückkehren, auf das zu achten, was wir konsumieren und nicht mehr diesem starken, ja, Konsumismus verfallen, dass alles nur noch günstiger werden muss. Genau, und für mich persönlich, mir ist wichtig, dass ich in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiter gesellschaftlich sozusagen was zurückgebe und für mich einfach immer weiter lerne und sozusagen in 10 Jahren zurückschauen kann, auf den Tag heute vielleicht, und sagen kann, seit diesem Podcast habe ich nochmal 50.000 neue Dinge gelernt, habe mich weiterentwickelt und bin grundsätzlich einfach zufrieden als Person. Und für mich persönlich muss da auch nicht monetärer Erfolg zuzählen, sondern wenn hinterher die Unternehmen nicht funktionieren, so what? Ich habe ja trotzdem super viel als Person davon gelernt. Und wenn man dann hinterher selber noch oder wieder in vielleicht ein Angestelltenverhältnis geht, dann hat man ja trotzdem all diese Zeit mitgenommen und das hat was mit einem gemacht. Und ja, das ist auch ein bisschen meine Vision.
Sehr cool. Da steckt sehr viel Gedanken dahinter, wie ich finde. Das macht Spaß.
Ja.
Du wolltest aber auch noch was sagen, Jonas, glaube ich.
Ich wollte mich einfach für diesen Ausblick bedanken, Fabian. Und ja, die Folge ist jetzt leider zu Ende, aber ich glaube, vielleicht gründest du ja irgendwie noch etwas oder wir können irgendwie noch mal eine Update-Folge machen in einem halben Jahr oder so. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen und ich hoffe, die ZuhörerInnen auch. War auf jeden Fall eine sehr spannende Folge, wie ich finde. Und ja, danke dir.
Vielleicht kommt ihr ja mal in unseren Podcast. Ich habe ja einen Podcast mit meinem einen Co-Geschäftsführer hier, Hassel und Hirn. Und das wäre sicherlich auch mal ganz spannend für die Zukunft, da mal zu 40 mal hinzusetzen und so ein bisschen zu schnacken.
Total gerne.
Gerne, ja, danke schön.
Super, dann vielen lieben Dank nochmal, Fabian, für deine Insights, Einblicke und super spannende Stories, die du mitbringst. Und für alle, die sich dafür interessieren, packen wir natürlich, wie schon angekündigt, alle relevanten Links auch in die Shownotes, sodass ihr da mal reinschauen könnt, sowohl bei Honest als auch bei Fabian selbst und euch ein eigenes Bild machen könnt und vielleicht das neue Newcomer-Getränk des Jahres oder des Sommers 2026 probieren könnt. In diesem Sinne,
Zell,
macht's gut, bleibt gesund und vielen lieben Dank.
Danke, ciao.
Ciao.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.